Ihr Lieben, ich begrüße euch alle im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und möge er uns segnen jetzt in den Gedanken, die wir gemeinsam teilen wollen. Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Die Überschrift zu der heutigen Predigt. Wir sind im Hier und Jetzt und heute ist Sabbat. Und dieser Sabbat als ein ganz besonderer eben der Kar-Samstag. Und somit befinden wir uns inmitten unserer Osterbesinnung. Einmal im Jahr ganz gezielt auf das hinschauen, was unser Herr für uns getan hat. Wir gedenken seinem Tod, der Kreuzigung, der Auferstehung am dritten Tag. Wir gedenken, um eben nicht zu vergessen. Wir gedenken, um dadurch dankbar zu bleiben und demütig vor ihn zu treten für das, was er für uns getan hat, damit wir leben können, weil er gestorben ist. Dieses Jahr, ihr Lieben, möchte ich mit euch das Ostergeschehen aus einer ganz besonderen Perspektive betrachten und dazu eine herzliche Einladung, dass ihr mir folgt und diesen Weg begeht. Die Frauen im Leben Jesu hatten eine ganz besondere Stellung. Und Jesus hatte auch eine ganz besondere Beziehung zu ihnen. Nicht nur, dass sie ihm eben wie Männer folgen durften, anders als sonst üblich, auch nahmen sie ihn durch ihre eben weibliche Intuition auf eine ganz besondere Art und Weise wahr, eben wie es wir Männer vielleicht weniger können oder wie uns dahin schwer tun. Und er wertschätzte sie auf eine sehr besondere Art und Weise, eben die Frauen. Eine ganz besondere Beziehung, die Jesus hatte, war zu Maria aus dem Ort Magdala. Daher ihr Name, wie wir sie kennen, Maria Magdalena. Es ist eben die Frau, der Jesus begegnet in seinem Dienst, in seinem Wirken und die von Dämonen, von 7 Dämonen besessen war. Sie wurde von Jesus geheilt und sie erlangte ein neues qualitatives Leben durch ihn. Und sie folgte ihm und unterstützte ihn, wie auch andere Frauen ihn unterstützten, finanziell. Und sie wurde eine der ersten Jüngerinnen Jesu. Ein neues Leben in seiner Nachfolge. Und sie war eine der wenigen, die Jesus zum Kreuz folgte. Eine, die bei ihm war, eine, die ihn sterben sah, aus näherer Entfernung und die während der gesamten Passionszeit eben ihm nicht von der Seite wich. Und auch nach seinem Tod war sie da, eben bei der Grablegung, war eine der wenigen, die nicht weggeflohen sind, die geflohen sind, weggerannt sind, sondern die geblieben sind. Und so half sie, Jesus einzubalsamieren und ihn ins Grab zu legen. Und dann dieser ganz besondere Sabbat, der es verbot, am Grab zu sein und sie gerade irgendwie diese 24 Stunden aushielt, um unmittelbar nach Ende des Sabbattages, beim Morgengrauen, bei früher Stunde am Sonntag, was machte? Sie war eine der wenigen, die sofort in der Morgendämmerung aufbrach, um wieder dort zu sein, an seinem Grab. Wozu? Weil sie eben trauerte um den Verlust ihres Herrn. Sie trauerte und wollte ihm nahe sein. Und die Bibel macht deutlich, welch eine besondere und innige Beziehung sie zu Jesus gehabt hatte. Ihr Lieben, es ist Karfreitag. Jesus wurde gekreuzigt und er ist tot. Letztes Jahr sprach ich über die Enttäuschung, die Petrus dadurch hatte in seinem Leben, wie er das erlebt hatte. Denn er hoffte und erwartete etwas völlig anderes als das, was er dann erlebt hatte. Und ebenso hoffte und erwartete auch Maria Magdalena eben etwas ganz anderes als den Tod von Jesus. Diesen Text, über den ich jetzt gerade predige, für all diejenigen, die gerne mitlesen, steht im Johannesevangelium. Dieses Ereignis ist so wichtig und so zentral in der christlichen Lehre, dass jedes Evangelium sie aufgeschrieben hat. Die Geschichte, die ich heute mit euch betrachten möchte, im Johannesevangelium ab Kapitel 20, ab Vers 1. Maria Magdalena hatte auch etwas völlig anderes erwartet als eben den Tod. Es überraschte sie förmlich, obwohl interessanterweise ja Jesus sehr explizit darüber gesprochen hat, was passieren wird, hatten sie die Auferstehung nicht vor Augen. Und so stirbt nun Jesus und wird in die Gruft gelegt. Und Maria erlebt das Gegenteil von dem eben, was sie innigst sich erwünscht hatte. Noch etwas zeichnet einen wesentlichen Unterschied auf zwischen ihr und dem Kern der 11 Jünger. Die 11 Jünger, die den Kern bildeten, die 3 Jahre mit Jesus zusammen gewesen sind, waren entsetzt und enttäuscht. Nach Jesu Tod gingen sie nach Hause. Sie gingen weg. Maria hingegen, sie blieb. Sie blieb bei ihm. Warum? Um ihm eben nahe zu sein. Es kam zwar alles anders, doch trotzdem blieb sie und suchte seine Nähe. Dieses Suchen seiner Nähe erinnert mich stark an die frühe biblische Geschichte von Henoch, einer der ersten Kapitel in Genesis. Als noch der Garten Eden sichtbar war auf Erden, da wird in wenigen Versen beschrieben, wie Henoch sein Herz schlug für Gott und er die Nähe zu Gott suchte. Und er sich aufgrund dessen, weil er sich so angezogen fühlte von Gott, sich eher von der Gesellschaft distanzierte, von der Stadt und sein kleines Zelt aufschlug direkt an der Mauer vom Garten Eden. Weil diese Mauer eben die Trennung war und er nicht weiter näher hin konnte zu Gott. Diese Mauer trennte ihn, es war das Nächste, wo er sein konnte, um Gott nahe zu sein. Also sagte er für sich, ich möchte genau da sein. Was für eine schöne Parallele zu sehen, wo Maria Magdalena sein möchte. Am Grab, Stein, das war ihre Mauer, die sie trennte, um ihm ganz nahe zu sein. Hier ist eine erste Botschaft von mir an euch, die ich gerne erwähne und ich auch nicht müde werde, sie zu erwähnen. Auch wenn alles anders kommt, ihr Lieben, auch wenn alles anders kommt, als ihr euch das vielleicht gedacht habt, als ihr euch das ausgemalt habt, und selbst wenn der Tod dabei eine Rolle spielt, dann sagt die Botschaft, haltet fest und verzweifelt nicht, haltet fest. Denn das ist genau das, was wir bei ihr eben sehen und feststellen dürfen. Denn der Unterschied ist, der so eindrücklich darauf hingewiesen wird, ist, ob du bleibst oder ob du gehst. Auch wenn alles aussichtslos erscheint, in diesem Fall, in ihrer Geschichte, in ihrer Lebenswirklichkeit, in der sie sich jetzt gerade befindet, ist Jesus tot. Er lebt nicht mehr. Und sie entscheidet sich zu bleiben. Weil sie seine Nähe braucht, weil sie seine Nähe haben möchte. Ihr Lieben, lasst uns einmal versuchen, uns hineinzufühlen und hineinzudenken in ihre Situation hinein. Wie gesagt, sie hatte alles sich anders erhofft und erdacht. Und jetzt ist er tot. Und auch wenn er von der Auferstehung sprach, hatte sie, wie gesagt, das nicht vor Augen. Und zu diesem Zeitpunkt, bis zu diesem Zeitpunkt, hatte der Tod eine gewaltige Macht über die Menschheit. Denn er riss einen endgültigen Keil zwischen die Menschen. Nichts schien zu dieser Zeit mächtiger als der Tod. Er baut sich auf und zeigt seine Dominanz und Stärke. Wer kann ihm irgendwas entgegensetzen? Und selbst Jesus scheint ihm unterlegen zu sein. Selbst ihn zwang der Tod in die Knie. Er ist tot und ist nicht mehr. Das ist die bittere Wahrheit, mit der auch Maria zu diesem Zeitpunkt leben musste. Und alles, was ihr letztlich von ihm blieb, war sein Leichnam. Und als sie nun früh morgens ans Grab kommt und das offene Grab entdeckt, da erschrak sie. Sie war entsetzt, weil anscheinend jemand Jesus' Leichnam geklaut oder weggenommen hat. Also das, was doch überhaupt für sie übrig blieb, woran sie noch irgendwie klammern konnte, selbst das ist verschwunden. Und so rennt sie zu Petrus und Johannes, die sich sofort auf den Weg machten, um es mit ihren eigenen Augen zu sehen. Und auch sie sind entsetzt über den Tod Jesu und auch enttäuscht. Stehen sie am leeren Grab. Und sie verstanden nicht, heißt es hier im Johannesevangelium explizit, sie verstanden nicht. Und dann gingen sie wieder heim. Das war ihre Haltung und ihr Umgang mit der ganzen Situation. Der Schreiber stellt hier die Personen, die Protagonisten, in einen sehr interessanten Gegensatz zueinander. Alle sind enttäuscht und alle verstehen nicht. Die einen sehen und schauen in das leere Grab hinein und gehen wieder. Maria sieht hinein und sie bleibt. Hier wird ein Kontrast aufgestellt, ein Gegensatz aufgestellt, der eine Botschaft in sich trägt. Was macht den Unterschied aus? Während die Jünger rätselten und enttäuscht waren, scheint es mir, als ob ihre Bindung, ihre Verbindung, ihre Beziehung zu Jesus auf irgendeine Art und Weise unterbrochen war. Sie sind enttäuscht. Die Beziehung zu Jesus ist unterbrochen, ja sehr augenscheinlich durch den Tod, und sie gehen nach Hause. Maria Magdalena hingegen, die auch enttäuscht war, hielt aber ihre Verbindung zu Jesus jedoch aufrecht. Sie ließ nicht los, war weiterhin mit Jesus verbunden, ließ es nicht zu, dass ihre Verbindung zu ihm abbricht, auch wenn es scheinbar keinen Grund mehr gab, an ihm festzuhalten, weil er ja tot ist. Und weil sie diese Verbindung aufrecht erhielt, blieb sie und ging nicht nach Hause. Welch ein wunderschöner Kontrast, den Johannes, der Schreiber, hier herausarbeitet. Das Wesentliche, das zwischen den Zeilen so deutlich gemacht wird, wenn wir genau hingucken. Und jetzt lade ich euch noch einmal auf, das Wort Gottes aufzuschlagen. Lade ich euch ein, denn jetzt möchte ich mit euch die Verse 11 und folgende lesen. Die weiterführende Geschichte. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft. Und siehe, zwei Engel in weißen Kleidern da sitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagten zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabbi. Das heißt, Lehrer. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen, ohne dies zu ihr gesagt hat. Ist es nicht interessant, wem sich Gott zuerst offenbart? Ist es nicht interessant, dass er Petrus und Johannes ziehen lässt, ohne sich ihnen zu zeigen? Ich sehe hier einen starken Zusammenhang zwischen Marias tiefer Verbindung zu Jesus und der Erscheinung des Herrn. Jesus wollte ganz bewusst, und dafür hat er sich entschieden, er wollte ganz bewusst zuerst ihr erscheinen. Und dann die Unterhaltung mit den Engeln. Allein, dass sich mit den Engeln so unterhält, zeigt, in welcher komischen Verfassung sie sich befinden musste. Sie wunderte sich noch nicht einmal darüber, dass auf einmal zwei Männer da in dem Grab sitzen, die noch eben noch nicht da gewesen sind. Und dann beginnt das Gespräch. Und die Frage inmitten hinein in diese konfuse Szene. Und diese Frage dringt förmlich ein und dringt sich förmlich auf. Warum weinst du? Was für eine hirnrissige Frage. Am Grab. Seid ihr schon mal über den Friedhof gelaufen und habt jemanden weinen sehen und seid hingegangen zu ihm, habt sie gefragt, warum weinst du? Warum weinst du? Und während sie da hineinschaut und diese Frage ertönt und sie da eine Antwort darauf gibt, erscheint Jesus von hinten auf sie zu, währenddessen von hinten, und fragt ebenfalls, warum weinst du? Jesus entscheidet sich, ihr in diesem Moment zu begegnen. Und in all seiner Liebe und in all seiner Zuwendung, in all seiner liebevollen Art, sagt er mit anderen Worten, in dieser Frage impliziert, gibt es denn, Maria, einen Grund, dass du weinst? Weine nicht. Aber sie ist immer noch völlig konfus und erkennt ihn nicht. Jesus fragt darauf, wen suchst du? Mit anderen Worten, etwa Jesus? Suchst du wirklich Jesus im Grab? Suchst du den Lebenden unter den Toten? Hier wirst du ihn nicht finden. Es gibt keinen Grund für dich, Maria, zu weinen. Und als Jesus merkt, dass sie ihn nicht erkennt, womöglich hat sie auch gar nicht genauso hingeschaut, völlig verwirrt, spricht er dann zu ihr die Worte aus, dieses eine Wort aus, diesen einen Namen. Und spricht zu ihr, Maria. Und dieser Ruf durchdringt ihr Herz. Der Ruf des einen, dessen Stimme sie in diesem Moment wiedererkennt. Die Art und Weise, wie er ihren Namen ruft. Die Stimme, die sie meinte, nie wieder hören zu werden. Der Ruf des einen, der ihren Namen kennt, der Ruf des einen, der sie bei ihrem Namen ruft, Maria. Es ist eben dieser Moment, der ihr Leben und ihre Situation, in der sie sich befindet, völlig verändert. In einem Moment dadurch, dass sie diesen Ruf und diesen Namen hört und sie erkennt, dass ihr Herr zu ihr spricht, verändert sich alles in ihr. Aus Trauer wird in einem Moment Freude. Aus Hoffnungslosigkeit wird in einem Moment Hoffnung. Aus etwas total Surrealem wird auf einmal so etwas Reales, womit sie nicht gerechnet hätte. Und Jesus offenbart sich in diesem Moment und sie erkennt ihn. Und der Tod ist nicht mehr, sondern das Leben. Nicht mehr Dunkelheit ist, sondern Licht ist. In ihrem Leben ist auf einmal alles Licht. Und der Tod und die Dunkelheit ist nicht mehr. Das ist der Moment, wo sie erkennt, dass ihr Herr lebt. Ihr Lieben, in unser Christenleben, in unser Glaubensleben hineingesprochen. Es sind genau diese Momente, in denen unser Herz uns spricht. Und dann, wenn er uns bei unserem Namen nennt und bei unserem Namen ruft, und dann ist es eben unsere Antwort und dieser Dialog, in den wir eingehen, in dem wir dann antworten und folgen und sagen, Meister, Herr, Lehrer. Es sind eben diese Momente in deinem Leben, die du hast, wo Gott zu dir spricht, wo Gott dich bei deinem Namen ruft, auf deine sehr individuelle Art und Weise, wo deine Begegnung passiert, eben mit deinem Herrn. Schaut her, auf was für eine sehr eindringliche Art und Weise Johannes hier erneut diese innige Beziehung zwischen Maria und Jesus aufzeigt. Diese innige Beziehung, die sie aufrechterhalten hat, an der sie festgehalten hat, selbst über den Tod hinaus. Anders als die anderen. Und es wird deutlich für sie aufgrund dieses Erlebnisses, aufgrund dieses Ereignisses, aufgrund dieses Momentes, wo er sie ruft und sagt, Maria, wird deutlich, wer hier der Sieger über den Tod ist. Es zeigt sich auf einmal und alles wird ersichtlich und erkenntlich. Auf einmal wird erkenntlich, dass der Herr Jesus selbst Sieger über den Tod ist, dass er die Macht hat über das Leben, dass er stärker ist als der Tod. Dass Jesus auferstanden ist und lebt und dass der Tod keine Macht mehr hat. Und das ist die Botschaft, wieso wir so ein großes Kreuz hier hängen haben. Das war der Zeitpunkt in der Geschichte Null. Eine neue Weltgeschichte begann in diesem Moment. Der Tod wurde überwunden und wurde besiegt. Und Jesus zeigt sich als der Lebendige, der Auferstandene. Und er begegnet ihr. Und er tut das, indem er sie anspricht und sie ruft und sagt, Maria. Jesus ist unser Herr. Und daran hat das Kreuz und sein Tod nichts geändert, denn er ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt und er ist das Leben. Hier noch ein weiterer Gedanke, der da noch mit hineinfließt. Für mich wird eins ganz deutlich, selbst jetzt nochmal durch diese Geschichte. Der Osterglaube, daran, woran wir glauben, das Zentrum unseres Glaubens, unserer Botschaft, der Osterglaube ist doch wohl mehr als der Glaube an eine Tatsache, dass Jesus einst auferstanden ist. Wir werden nicht durch die Information über Jesus. Wir werden nicht durch Diskussionen über Jesus zu Christen, sondern eben durch eine ganz besondere und innige Beziehung zu ihm, wie eben die Beziehung, die Maria Magdalena zu ihm hatte. Eben dieser Moment, als Jesus sie bei ihrem Namen ruft und sie antwortet, Rabbi, mein Lehrer, dem ich folge. Das ist es, was uns zu Christen macht. Das ist es. Und das sind die Momente, die unser Leben verändern und in dem wir uns entscheiden, diesem Jesus zu folgen, wenn es zu diesen Begegnungen kommt. Es geht nicht um Wissen. Es geht um Beziehung. Es geht um Begegnung. Es geht um ein stetiges Festhalten, es geht um stetige Begegnungen. Es geht um diese stetige Beziehung an eben dem festzuhalten, an ihm festzuhalten, komme was wolle in unserem Leben. Nicht, wenn es uns gut geht, halten, ist es für uns schwer festzuhalten. Dann, wenn es uns schlecht geht, dann heißt es festzuhalten und in dieser Beziehung eben nicht zu rütteln. Auch wenn alles in unserem Leben hoffnungslos erscheinen mag. Es geht eben dann um das Kennen der Stimme deines Herrn. Und dann, wenn er uns ruft, wenn du Gottes Stimme hörst in deinem Leben, dass wir verstehen, dass es ein Geschenk ist, weil er die Beziehung mit uns aufbaut, damit wir dadurch gestärkt werden und damit wir dadurch dieses Leben meistern können. Und mein abschließender Gedanke, und dann kommt noch Vers 17. Schaut noch mal gern rein. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Und dann heißt es weiter: Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und genau das tat Maria Magdalena. Sie rennt förmlich hin zu den Jüngern und erzählt ihnen, dass Jesus auferstanden ist. Und oftmals hatte ich Schwierigkeiten mit dem Vers 17, vor allem mit dem Beginn, wo es heißt, Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an. Ja, warum denn nicht? Doch man kann, wenn man genau in den Urtext hineinguckt, kann man den Satz auch folgendermaßen übersetzen. Was Jesus hier auch zum Ausdruck bringen kann, ist, dass eine Version der Auslegung ist, dass als sie ihm begegnet ist, als er ihren Namen ruft und sie Rabbi sagt, dass sie förmlich auf ihn gesprungen ist und ihn umarmt hat. Sicherlich nicht das erste Mal, aber sicherlich das innigste aller Umarmungen überhaupt. Wie würdet ihr eurem Liebsten um den Hals fallen, wenn er auf einmal vor euch stehen würde, obwohl er doch schon tot war? Und ich kann mir gut vorstellen, wie sie auf ihn gesprungen ist und ihn umarmt hat. Und hier die Übersetzung, die man auch hineinlegen kann und interpretieren kann, ist, dass Jesus sagt: Hör auf, mich festzuhalten. Hör auf, mich festzuhalten. Klammere dich nicht an mir fest, sondern geh und verkünde die Botschaft des Auferstandenen. Und damit möchte ich schließen, mit diesem Gedanken, dass Jesus zu uns sagt: Ich bin dir begegnet. Und wir sind zusammen. Wir haben eine Beziehung zueinander. Und das Wichtigste in deinem Leben kann es nur sein, dass du an dieser Beziehung festhältst. Dass du diese Beziehung aufrechterhältst, komme was wolle. Aber dann, wenn wir in dieser Beziehung sind, dann klammere dich nicht an mir. Und halte nicht nur fest an mir, sondern, und jetzt adaptiere ich das, was er ihr sagt: Geh hin, schnell und verkünde. Wem? Der ganzen Welt. Was? Dass der Herr lebt und auferstanden ist, und erzähle es jedem. Bleib nicht bei mir, sondern geh und laufe. Werde zu meinem Jünger, werde zu meiner Jüngerin, werde zu meinem Apostel und lauf los. Denn du hast einen Auftrag jetzt bekommen, weil du mich erlebt hast und weil du in deinem Leben mir begegnet bist und weil du weißt, dass ich lebe. Doch die Menschheit und so viele wissen es noch nicht. So gehe hin und werde zu meinem Licht, werde zu meinem Salz, werde zu meinem Jüngerin und werde zu meinem Jünger. Und erzähle den Menschen die frohe Botschaft, damit sie offen werden, damit Jesus ihnen begegnen kann. Ihr Lieben, das ist die Botschaft von Ostern. Und ich bin so froh, dass wir es Jahr für Jahr gemeinsam erneut feiern dürfen und dem gedenken dürfen. Gott mit uns. Amen.